Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es darum, wie man das Thema Mathe macht MINT behandeln kann. Mein Name ist Tim Kantereit und ich spreche mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Mein heutiger Gast ist Hans-Georg Weigand. Hans-Georg ist Herausgeber beim Friedrich Verlag und hat gerade in der Publikation Mathematik Lehren eine Ausgabe mit dem Thema Mathe macht MINT veröffentlicht. Wir sprechen heute darüber, was beim Unterrichten dieses Themas wichtig ist. Wie immer arbeiten wir dabei die 5 wichtigsten Themen heraus, die für den Unterricht wichtig sind. Diese findet ihr HörerInnen natürlich auch in den Shownotes. Hans-Georg, herzlich willkommen. Erzähl uns doch mal, was du genau machst.
Ich war jahrelang Professor für Didaktik der Mathematik an verschiedenen Universitäten Deutschlands, auch im Ausland. Bin jetzt im offiziellen Ruhestand, bin aber nach wie vor noch an der Universität tätig. Im Augenblick hier gerade an der Universität Augsburg, weil da mein Wohnsitz ist. Vorher war ich 20 Jahre lang in Würzburg tätig, an der Universität Würzburg im Bereich der Didaktik der Mathematik.
Genau, wie ich gerade schon erwähnt habe, hast du ja eine ganze Publikation zum Thema Mathe macht MINT veröffentlicht. Warum, ich kann es mir jetzt schon fast denken, bei der Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, warum ist dieses Thema so wichtig für deinen Unterricht oder für den Unterricht allgemein?
Ich beschäftige mich mit Didaktik der Mathematik, mit dem Mathematikunterricht, mit Lehren und Lernen im Mathematikunterricht. Und da ist es auch wichtig, dass andere Fächer integriert werden, dass die Beziehung der Mathematik zu anderen Fächern aufgezeigt wird, insbesondere den Fächern Physik, zur Chemie, zur Informatik, kurzum zu den MINT-Fächern. Wir betrachten also diese MINT-Fächer aus Sicht der Mathematik. Das ist der erste Buchstabe von dieser Kürzel MINT. Und ich denke, heute steht es außer Frage, dass alle unsere Probleme, die wir in der Welt haben, von Umwelt angefangen bis zu Finanzen, was auch immer, nicht mit einem Fach gelöst werden können, sondern einen interdisziplinären Ansatz benötigen. Und das versuchen wir in diesem Heft aufzuzeigen.
Okay. Was mich noch interessieren würde, ist ja, wie ist es euch oder dir bei der Erarbeitung der Inhalte ergangen?
In der Redaktion werden die Themen dieser einzelnen Hefte im Allgemeinen Jahre vorher diskutiert. Was wird überhaupt genommen? Und gerade bei diesem Heft war es äußerst schwierig, weil MINT so vielfältig ist. Wenn wir von der Mathematik hergehen und die anderen Fächer betrachten, dann ist das ein endloses Gebiet hier. Wenn wir die Umweltproblematik nehmen, wenn wir die einzelnen Fächer Physik, Chemie, Biologie, Informatik nehmen, ist es überhaupt möglich, so etwas in einem Heft aufzuzeigen, in einer Publikation aufzuzeigen? Das war die Herausforderung, dass wir exemplarisch auswählen aus dieser Vielfalt von Themen. Und ich denke, uns ist das ganz gut gelungen.
Okay, darüber werden wir uns ja heute auch ein bisschen unterhalten. Und wir haben für euch, liebe HörerInnen, 5 Thesen vorbereitet, die ich jetzt einmal kurz skizzieren möchte. Die erste These: Ihr erfahrt, wie Mathematik mit den anderen MINT-Fächern zusammenspielt. Zweitens, ihr lernt neue Beispiele für fächerübergreifenden Unterricht kennen. Drittens, ihr könnt eure Schülerinnen und Schüler auf das Lernen und Arbeiten im 21. Jahrhundert vorbereiten. Viertens, ihr erfahrt, wie man Smartphone-Messungen als authentisches Material in den Unterricht integrieren kann. Und fünftens, ihr erfahrt, wie man mit BNE-Themen spannende Konzepte bieten kann, in denen Mathe geübt und angewandt werden kann. Okay, Hans-Georg.
Ja.
Gleich zur ersten These würde ich dir eine kurze Frage stellen wollen.
Ja.
Und zwar, kannst du uns Beispiele aufzeigen, wie Mathematik mit anderen MINT-Fächern in Wechselwirkung das Lernen vertiefen kann?
Ja, wenn wir über MINT-Fächer sprechen, dann sind es die Fächer Informatik. Und Informatik kommt aus der Mathematik. Hier ist die Beziehung sehr eng. Man muss sich nur vorstellen, ich lasse einen Roboter fahren, der muss gesteuert werden, der muss programmiert werden, da werden Algorithmen entwickelt. Da sind mathematische Methoden wichtig. In der Physik in gleicher Weise. In der Physik war Mathematik immer wichtig, beginnend von Anfang an, von Berechnungen über die Relativitätstheorie bis zur Quantentheorie. Überall wird berechnet. Auch hier steht die Mathematik außer Frage. Wenn wir die Biologie betrachten, wenn wir Vermehrung von Bakterien, Wachstum, dann muss das quantifiziert werden. Wie stark wächst etwas? Wie lange wächst es? Okay. Und wird Mathematik benötigt. In der Chemie ist es so, dass Strukturen, Molekülstrukturen betrachtet werden können, die die Form von geometrischen Körpern haben, von höchst unterschiedlichen, von Tetraedern, von Würfel, von Ikosaeder bis zu diesem schönen Fußballmolekül hier, geometrische Strukturen, die man mit mathematischen Methoden untersuchen kann. Also von jedem Fach hier benötigt man Mathematik. Deswegen ist auch die Mathematik eine Grundlagenwissenschaft für die anderen technischen, für die MINT-Fächer.
Weißt du, welche speziellen Herausforderungen oder auch Möglichkeiten sich bei der Integration von Mathematik in diese Fächer ergeben?
Nun, wenn von einem Fach aus interdisziplinär gedacht wird, also wenn wir von der Mathematikseite aus auf andere Fächer schauen, dann bedarf es erstens eines mathematischen Wissens. Ohne das geht es nicht. Es geht darum, Beziehungen aufzuzeigen. Beziehungen werden in Funktionen dargestellt. In der Geometrie gibt es Körper, geometrische Begriffe, Winkel, Ebenen, Geraden und so weiter. Ich muss mathematisches Grundlagenwissen haben. Ohne das geht es nicht. Wenn ich dieses Wissen in einem anderen Fach anwenden will, dann brauche ich auch in diesem anderen Fach entsprechende Kenntnisse. Beispiel die Pandemie. Wenn ich Mathematik anwenden will, muss ich wissen, wie läuft so eine Pandemie ab, wie viele, was bedeutet infiziert, was bedeutet, wenn jemand die Infektion weitergeben kann, was bedeutet, wenn er genesen ist, wie steht das in Relation. Ich muss mich in diesem Bereich auskennen, um Mathematik anwenden zu können, um diesen Sachverhalt in dem entsprechenden Gebiet modellieren zu können. Also das ist die Herausforderung, wenn man Mathematik außerhalb der Mathematik betreibt, muss man immer doppelt in zweifacher Hinsicht denken, sowohl in der Mathematik als auch außerhalb der Mathematik.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine große Herausforderung für den Unterricht ist, das kombiniert zu sehen. Kannst du uns und den HörerInnen einige innovative Beispiele für so einen fächerübergreifenden Unterricht vorstellen?
Es ist eine Herausforderung für die Mathematiklehrerin, den Mathematiklehrer, der andere Fächer integrieren will, dann muss er sich dort auskennen. Wenn er nichts von Molekülstrukturen weiß, dann ist es schwer, darüber zu sprechen, Molekülstrukturen zu unterrichten. Das Gleiche ist für Physik. Wenn ich nicht weiß, wie die Linsengleichung geht, dann kann ich die Linsengleichung im Mathematikunterricht nicht entsprechend adäquat darstellen. Also ich muss mich in verschiedenen Bereichen auskennen. Und wir hatten schon ein Beispiel, das ist etwa die Pandemie. Das war ja ein höchst populäres Beispiel, weil noch nie die Mathematik so stark in die Öffentlichkeit gekommen ist wie während der Pandemie. Jeder hat über exponentielles Wachstum gesprochen. Vorher wussten viele gar nicht, was das ist. Und jetzt wissen vielleicht immer einige noch nicht, aber sie kennen zumindest den Begriff. Ja? Und solche Begriffe, die es in der Mathematik schon lange gibt, die Exponentialfunktion hier, die kann jetzt mit Inhalt angefüllt werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, was bedeutet das, ja, exponentiell wachsen. Das konnte man bei der Anzahl der Infizierten sehen. Man konnte auch die Grenzen sehen. Ja, wann versagt ein exponentielles Modell? Nämlich wann brauche ich andere funktionale Zusammenhänge, um so eine Pandemiesituation jetzt hier zu modellieren. Beispiele findet man in allen Fächern. Wir hatten hier in diesem Heft das Beispiel eines sogenannten Smart Baums. Das ist ein Baum, ein ganz normaler Baum, der irgendwo steht, der von verschiedenen Seiten betrachtet wird. Wie viel Wasser nimmt der eigentlich auf? Wie kommt das Wasser von unten, da von den Wurzeln nach oben? Wie ist die Temperatur des Baumes? Welche Kühlungspotenzial hat so ein Baum? Wie viel CO2 nimmt der auf? Strahlt er ab? Das sind alles so Fragen, die man quantifizieren muss, wo man überlegen muss, wie sind die Zusammenhänge? Kann mathematisch beschrieben werden. Dazu braucht man physikalische Kenntnisse, da braucht man biologische Kenntnisse, da braucht man chemische Kenntnisse dazu. Auch das, wer das nicht kennt, wer das nicht einmal erlebt hat, wer das nicht an einem Baum praktiziert hat, was das heißt, die Bedeutung eines Baumes, etwa gerade für die Stadterwärmung, ja, die wir brauchen, der kann das natürlich nicht unterrichten. Also das ist die Herausforderung, das sind größere Themen. Kleinere Themen finden wir überall, etwa wenn wir daran Physikunterricht denken, wenn wir Lärmbelästigung haben, wie ist das eigentlich, wie nimmt der Lärm, die Lautstärke dieses Lärms mit der Entfernung ab? Ja, welche Gesetzmäßigkeiten gibt es hier? Wie nimmt das Gehör den Lärm auf? Das sind alles so Fragen, die man von mathematischer Seite aus betrachten kann, die aber das entsprechende Wissen in Physik, Biologie, Chemie, was auch immer erfordern.
Ja. Genau. Ist so ein fächerübergreifender Unterricht, ist der für den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler, ist der irgendwie in besonderer Weise bereichernd?
Naja, so ein fächerübergreifender Unterricht, wenn wir mal genauer sind, dann ist es ein Hereinholen von anderen Fächern in ein Fach. Jetzt, wir betrachten das von der Mathematik aus. Ich hole andere Fächer in die Mathematik herein. Ist vielleicht ein bisschen was anderes als fächerübergreifend, wenn man sich vorstellt, alle Fächer werden so zusammen gleich unterrichtet. Also betrachten wir diese Situation vom Mathematikunterricht aus. Wir holen andere Gebiete, Inhalte anderer Fächer in den Mathematikunterricht herein und geben damit mathematischen Begriffen einen Sinn. Wir können mit mathematischen Begriffen Exponentialfunktion Sinn verbinden. Wir können uns etwas darunter vorstellen. Okay. Das heißt, durch diese anderen Fächer bekommen mathematische Begriffe einen Vorstellungsraum, Darstellungen, ja, Möglichkeiten, das zur Visualisierung. Das ist das eine, das ist die eine Richtung durch das Hereinholen. Aber umgekehrt ist es auch so, lernt man, wie man diese Mathematik in anderen Bereichen anwenden kann. Es ist also nicht nur ein Abstraktum, eine reine Mathematik. Es geht nicht nur um Terme, um Funktionen, um Gleichungen, sondern ich verwende diese Gleichungen, ich verwende diese Funktionen, um sie in anderen Bereichen anzuwenden. Also von daher ist es so eine Wechselbeziehung, ja, für die Mathematik, eine Bereicherung, aber auch zu zeigen, wie die Mathematik in anderen Fächern angewandt werden kann.
Ja, du hast vorhin das Wort Sinngebung oder so verwendet.
Ja.
Sinngebung ist meines Erachtens nach etwas, was für das Lernen im 21. Jahrhundert auch extrem wichtig ist. Ich frage mal anders, welche Kompetenzen sollten Schülerinnen und Schüler deiner Meinung nach im 21. Jahrhundert erwerben können? Und wie kann vor allen Dingen der Mathematikunterricht, jetzt als fächerübergreifender Unterricht gedacht, auch dazu beitragen?
Ziele im Mathematikunterricht zu verfolgen, war schon immer wichtig. Jeder Lernprozess benötigt ein Ziel. Wozu mache ich das eigentlich? Und für den Mathematikunterricht gibt es eine ganze Reihe von wichtigen Zielen. Heute nennen wir sie Kompetenzen. Sind aber nichts anderes als Ziele, die ich mir setze. Ich möchte lernen, begründen, argumentieren, beweisen. Ein Ziel. Ich möchte Mathematik in verschiedenen Darstellungsformen wiedererkennen, also darstellen in Graphen, in Tabellen, ist ein anderes Ziel. Ich möchte mit der Mathematik lernen zu kommunizieren, über fachliche Inhalte zu sprechen, die Sprache auszubilden, die man dann auch braucht, etwa in so einem Podcast, ja, wo wir dann das haben, dass Mathematik als ein Trainingsfeld für andere Bereiche. Also von daher gibt es eine ganze Reihe, könnte jetzt
Das sind die sogenannten prozessbezogenen oder allgemeinen wir das so Kompetenzen. Wollen, ne?
Das ist jetzt seit etwa Beginn des dieses Jahrtausends haben auch wir in Deutschland, die gibt es vor Amerika schon seit 1989, sogenannte prozessbezogene Kompetenzen. Wir betreiben Mathematik, um bestimmte Prozesse zu lernen, was ich eben gesagt habe, begründen, argumentieren, darstellen, beweisen, mit mathematischen Medien umgehen. Ja. Also das ist auf der einen Seite Mathematik intern. Du hast vielleicht jetzt so angesprochen, auch diese etwas allgemeineren Kompetenzen, die man so als das 21. Century Competences oder Skills nennt, von der Europäischen Union groß herausgestellt hier. Ja, kann man sagen, ist schon.
Die 4K.
Die 4K. Also jetzt hier haben wir die Kreativität, das kritische Denken, die Kommunikation und die Kollaboration, ja. Da ist niemand dagegen, ja. Niemand ist dagegen, gegen kritisches Denken. Niemand ist dagegen, Kreativität zu entwickeln. Ist schön gesagt. Aber wie wird das umgesetzt? Und darauf kommt es an im Mathematikunterricht. Wo kann ich auch im Mathematikunterricht zeigen oder Kreativität entwickeln? Das heißt, ich brauche Aufgabenstellungen, die mir die Möglichkeit geben, nachzudenken, Wege zu suchen, um Probleme zu lösen. Problem lösen, ein zentrales Ziel des Mathematikunterrichts und im Rahmen dieses Problem lösen. Und das kann bei ganz einfachen Aufgaben sein. Ja, kann ich lernen, kreativ zu sein, weil es für eine Aufgabe nicht im Allgemeinen nicht nur eine Lösung gibt, es gibt viele Lösungen. Und um verschiedenste Lösungen aufzuzeigen, ja, ist das, was wir unter Kreativität entwickeln, verstehen. Also, großes Wort, Kreativität, niemand dagegen, jeder möchte kreativ sein, möchte Kreativität. Wie geht das? Ja? Ja. Das muss man machen am Montagmorgen um 9.30 Uhr in der Mathematikstunde. Da muss Kreativität entwickelt werden. Wie geht das dann? Ja? Und da wird man dann ein bisschen kleinlaut, weil man dann eine Aufgabe hat, aber an sich an dieser einen Aufgabe überlegen muss. Montagmorgen, 9.30 Uhr, jetzt entwickle ich Kreativität. Was heißt das? Ja, und das heißt etwa verschiedene Lösungswege zu finden. Also von daher, ja, große Ziele, Europäische Union, toll, aber umsetzen im Unterricht ist nicht leicht. Trotzdem wichtig und wir müssen das versuchen. Oder wir versuchen es ja auch. Ja, das sind ja die KMK-Standards, die hier herausgeben, gerade jetzt wieder erneuert worden sind, nach denen wir uns richten, die sicherlich sinnvoll sind. Ja.
Genau. Wenn wir schon beim 21. Jahrhundert sind, ich glaube, das Symbol für das 21. Jahrhundert ist das Smartphone. Und ich hatte es ja auch vorhin schon in einer These formuliert, dass man erfährt, wie man Smartphone-Messungen als authentisches Material in Unterricht integrieren kann. Welche konkreten Anwendungen von solchen Smartphone-Messungen können wir im Unterricht nutzen?
Smartphone hat verschiedenste Bedeutungen. Ein Smartphone ist ein Computer. Mit dem Computer können wir Mathematik darstellen. Das, was man mit einem Laptop machen kann, mit einem Computer, geht heute in gleicher Weise mit einem kleineren Bildschirm, auch mit einem Smartphone. Man kann Programme, Computeralgebra-Systeme, Rechenprogramme, Übungsprogramme auf einem Smartphone ablaufen lassen und hat das jederzeit verfügbar. Das ist ja das Entscheidende. Das ist der eine Aspekt. Ja, ich kann das Smartphone nutzen, um Mathematik zu betreiben. Ich kann es als ein Messgerät verwenden. Ich kann es als ein Messgerät etwa im Physikunterricht verwenden, um Geschwindigkeiten zu messen, Wegstrecken, Zeiten zu messen und dann Zusammenhänge bei beschleunigten Bewegungen herausbekommen. Ich kann ein Smartphone verwenden, um Lautstärken zu messen. Das war so ein Artikel in diesem Heft von Mathematik lehren, ja, dass man in bestimmten Entfernungen Lautstärken von Geräuschen messen kann und auch hier dann einen funktionalen Zusammenhang herstellen kann zwischen Entfernung und Lautstärke. Auf der anderen Seite zwischen Zeit und Weg hier. Also man kann Daten aufnehmen, messen mit einem Smartphone und diese in funktionalen Zusammenhängen auf dem Smartphone darstellen oder auch übertragen auf den Laptop oder so übernehmen. Das Gleiche ist es auch bei dem Baum, den ich vorher erwähnt hatte. Smartphone können verschiedene Messungen an diesem Baum vorgenommen werden, um Daten zu erhalten. Das ist das Entscheidende, aber Daten allein nützen eigentlich gar nichts. Ja, man hat die Daten. Die Daten müssen geordnet, kategorisiert, ineinander in Beziehung gebracht werden, interpretiert werden. Und das ist das Entscheidende, wo die Mathematik kommt. Ja? Daten aufnehmen ist etwas Technisches. Das ist das Gleiche wie früher, hat man einfach gemessen, Strecken gemessen, Zeit gemessen mit irgendeiner Uhr. Jetzt geht es etwas komfortabler, jetzt kann man sehr viel mit einem Smartphone messen. Aber das Entscheidende ist, diese Daten so aufzubereiten, dass sie für die jeweilige Situation interpretiert werden können. Und das ist das Wesentliche.
Und da kommt die Mathematik wieder ins Spiel.
Genau, so ist es. Ja.
Genau, und einen letzten Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Auch Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja ein großes Themenfeld des Lernens im 21. Jahrhundert oder auch des Arbeitens im 21. Jahrhundert. Kannst du uns ein paar Themen für BNE nennen, die besonders gut geeignet sind, um damit Mathematik zu üben oder auch anzuwenden?
Ja, auch hier, niemand ist gegen Nachhaltigkeit. Jeder ist dafür, dass wir nachhaltig werden. Schwer ist es, das umzusetzen, das wissen wir alle. Und nehmen wir jetzt nur das Heizungsgesetz. Wir merken, das kostet Geld, nachhaltig zu heizen. Es kostet Verzicht, wenn wir etwa nicht fliegen. Aber um diese Entscheidungen zu treffen, fliege ich in Urlaub? Kann ich mir das nicht nur finanziell leisten, sondern kann ich das der Umwelt zumuten? Möchte ich etwas genauer Bescheid wissen? Wie schädige ich eigentlich die Umwelt? Etwa wie viel CO2 wird ausgestoßen, wenn ein Flugzeug von Frankfurt nach Mallorca fliegt? Und dann wird man sagen, wie viel stößt das aus? Das hängt ja davon ab. Deswegen, wie groß ist das Flugzeug? Dann, welche Belastung kommt auf den Einzelnen zu, der in dem Flugzeug sitzt? Dann kann man auch sagen, das kommt ja darauf an, wie viele Leute sitzen denn da drin? Ja, ist das Flugzeug gefüllt? Ist es nicht gefüllt? Hat es 200, hat es 400, hat es 500 hier Passagiere? Was fällt auf den Einzelnen ab hier? Dann muss ich wissen, wie viel Treibstoff verbrennt der überhaupt? Also kurzum, es gehört dazu, in einer demokratischen Gesellschaft informiert zu sein. Und da ist es eine Möglichkeit, etwa bei einem Flug, ja, abzuschätzen, besser geht es nicht, abzuschätzen, wie ist die CO2-Bilanz dieses Flugzeugs und ist das gerechtfertigt, was die Fluggesellschaften hier anbieten? Die bieten einen CO2-Ausgleich an. Wie viel kostet der? Macht das eigentlich Sinn? Was bedeutet das eigentlich? Also kurzum, das sind genau die Fragen. Ich kann mich also da informieren, wie ist das mit dem Fliegen? Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wie viel Essen werfen wir weg? Ja, das ist ja auch, jeder hat das gehört, jetzt darf man aus Tonnen, die irgendwo Produkte wegwerfen dürfen, die überhaupt eingesammelt werden, genommen werden, ja, könnte man die nicht weiterverwenden? Wie ist das mit der Tafel hier? In welchen Dimensionen ist das überhaupt? Wie viel Essen werfen wir weg und wie können wir das vermeiden? Ja, wie können wir das vermeiden? Was heißt das, wenn wir Tomaten aus Spanien einfliegen, im Gegensatz dazu, wenn wir sie aus hier direkt aus Brandenburg oder Niedersachsen beziehen, aus der näheren Umgebung? Ja? Was bedeutet das? Warum soll ich das machen? Was spare ich dadurch ein? Was mute ich der Umwelt weniger zu? Ja, da muss man ja erstmal die Fragen präzisieren. Ja, was heißt das, eine Tomate zu essen, die aus der unmittelbaren Umgebung, aus dem eigenen Garten vielleicht sogar, aus dem eigenen Garten kommt, im Gegensatz zu einer Tomate, die aus Spanien kommt? Ja, das muss ich erstmal überlegen. Wie rechne ich das überhaupt auf? Ja, was bedeutet das hier? Wodurch wird das geschädigt? Ja, durch den Transport? Also das sind Fragen, die Nachhaltigkeit betreffen, wo es darauf ankommt, zunächst einmal für diese Themenstellung zu sensibilisieren, ja, erstmal zu erkennen, dann genaue Fragen zu stellen, Daten einzuholen, was das bedeutet, und dann für die Zukunft daraus Konsequenzen zu ziehen. Ja? Und das haben wir also in diesem Heft hier, in jedem Mathematik-Lehrenheft, da mache ich natürlich etwas Werbung dafür, gibt es eine Mathe-Welt, ja, mit schönen Aufgaben, wo man genau das hier nachvollziehen kann.
Okay. Hans-Georg, bevor wir diesen Podcast abschließen, gibt es noch einige letzte Gedanken oder auch eine Anregung, die du unsere ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
Zunächst einmal, ich hatte bisher nicht erwähnt, dass dieses Heft, das ich zusammen mit Stefan Ziller herausgegeben habe, das wollte ich doch jetzt einmal nachholen hier. Der zusammen Kollege von Würzburg ist hier. Nicht, dass der dann sagt, ich habe ihn gar nicht erwähnt. Wir haben das zusammen gemacht. Also wir haben das zu zweit gemacht. Er hat dann nur gesagt, ich soll den Podcast machen. Deswegen mache ich das hier. Was kann man noch mitgeben? Jetzt kann ich natürlich viel erzählen, was ich mitgeben will, ja. Aber wir sind vielleicht bei diesem Thema mild, ja. Und ich denke, man darf die Ansprüche im Unterricht nicht zu hoch setzen, wenn man sagt, ich möchte hier die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts entwickeln. Ich will MINT-Unterricht machen. Das geht nicht, ja. Man muss kleinschrittig denken. Man muss denken, viele kleine Schritte ergeben erst einen größeren Schritt. Also mit kleinen Dingen anfangen, mit Dingen, wo ich mich auskenne, mit Dingen, wofür ich mich interessiere, die in der Umwelt passieren. Und jeden Tag, ja, haben wir da viele Möglichkeiten, wo ich überlegen kann, welche Bedeutung spielt hier Mathematik? Und ich überlege mir diese Wechselbeziehung zwischen diesem Vorkommen in der politischen, in der sozialen, in der technischen, in der naturwissenschaftlichen Welt und der Mathematik und integriere das in meinen Unterricht. Das ist der Beginn der MINT-Bildung. Ich darf nicht anfangen und gleich mit diesen großen Zielen, ich will heute MINT-Bildung machen, ja, das wird nicht funktionieren. Ja, das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, ja, mit kleinen Schritten zu beginnen und das in jedem einzelnen Fach, also in diesem Fall von der Mathematik aus, das zu machen.
Ich danke dir für diese letzten Worte, für diesen Podcast. Macht's gut, liebe HörerInnen. Tschüss, Hans-Georg.
Alles klar.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.